Jesus erzählt, auf einem Schiff sitzend am Ufer des Sees Genezareth verschiedene, meist kurze Geschichten, mit denen er verschiedene Aspekte des Königreichs der Himmel aufzeigt. Das ist so quasi diese, wie das Königreich der Himmel ist das im Grundtext. Also das Wort für Königreich. Und mit diesen Erzählungen führt er uns vor Augen, wie die Kirche wächst und wohin sie sich bewegt. Und 6 dieser Gleichnisse haben wir bereits genauer betrachtet und man kann das auf unserer Webseite nachhören oder die Lesexemplare dort auch runterladen oder anklicken und kann das dann nachlesen. Folgende Predigten hatten wir schon. Zum einen diese Geschichte vom Sämann, der seinen Samen auf verschieden beschaffenen Boden sät, überall, wo er halt hinfällt. Auch auf nicht vorteilhaften Boden. Das habe ich überschrieben mit Kirche, spricht über ihre DNA. Und dann hatten wir das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut, das dort bedrängt wird vom Unkraut. Und da haben wir das unter dem Titel angeschaut, Kirche hält Spannungen aus. Und dann die Erzählung vom Senfkorn und Sauerteig. Kirche weiß um das Potenzial des Unscheinbaren. Und die beiden Gleichnisse über den Schatz im Acker und die ganz einzigartige Perle. Kirche ist ein Ort, wo das Leben entdeckt wird. Und jede Geschichte betont einen besonderen Aspekt über die Entfaltung und Entwicklung des Himmelreichs. Man kann sich das vorstellen, vielleicht kennt ihr das Beispiel von Leuten, denen man die Augen verbunden hat und dann führt man sie zu einem Elefanten und der eine ist am Heck, der andere am Bug des Elefanten und jeder tastet das ab und jeder kommt zu einem anderen Schluss, jeder kennt nur ein Teil und nicht das ganze Bild. Und so sind diese Gleichniserzählungen, zeigt es immer ein Aspekt, aber nicht immer das Ganze. Jedes Gleichnis zeigt uns eine wichtige Seite des Gemeindewachstums. Die Gleichnisse haben einen gemeinsamen Punkt, der sie miteinander verbindet. Was denkt ihr? Es gibt einen Punkt, der alle Gleichnisse miteinander verbindet. Ja, ist etwas anstrengend, in Sommerzeit ist, wenn man eh früher aufstehen musste. Es gibt wie so einen inneren Faden. Ja, jetzt weiß ich, das ist immer die Schwierigkeit, wenn man Fragen stellt, weiß man nicht, ob sie zu einfach sind, dass sich niemand wagt, etwas zu sagen, oder ob sie zu schwierig sind. Vielleicht ist das jetzt für den Anfang etwas zu schwierig. Was die Gleichnisse miteinander alle verbindet, ist die Botschaft des Evangeliums, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz starb und auferstand. Natürlich hat er das noch nicht so ausgesagt, weil das ja noch geschehen wird, aber der Kern, das alles, was diese Gleichnisse verbindet, ist die Verkündigung des Reiches Gottes. Und Verkündigung des Reiches Gottes ist Verkündigung des Messias. Das Evangelium ist das Grundelement des Wachstums der Kirche. Die Botschaft des Evangeliums muss diese Welt durchdringen. Nur so kann Kirche wachsen, die diesen Namen auch verdient und nicht nur eine Institution ist, sondern eine Kirche, die lebt. Ist nur so möglich, dass sie wachsen kann. Das siebte und letzte Gleichnis bildet einen dramatischen Höhepunkt dieser Erzählreihe von Jesus. So dramatisch, dass wir sie vielleicht lieber nicht so anschauen. Aber wir machen das. Uns wird vor Augen geführt, wohin das führt, wenn das Evangelium abgelehnt wird. Jesus erzählt dazu einmal mehr eine kleine Geschichte aus dem Lebensumfeld seiner Zuhörer. Diesmal geht es ums Fischen. Und 4 der Jünger von Jesus waren ja Fischer, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Und zu Petrus und Andreas sagte Jesus, als er sie berufen hatte, kommt, folgt mir nach, Ich will euch zu Menschenfischern machen. Also heute geht es um den Fischfang. Lesen wir zuerst, was Jesus erzählt. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz, das in den See geworfen ist und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fische es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Vielleicht sind einige auch heute nicht gekommen, weil sie gewusst haben, dass dieses Gleichnis drankommt. Ein ernstes Gleichnis. Es lenkt unseren Blick auf den letzten großen Akt der Heilsgeschichte, auf das Gericht. Und deshalb habe ich diese Predigt folgendermaßen überschrieben: Kirche ist sich der Ernsthaftigkeit ihrer Aufgabe bewusst. Eigentlich beginnt das Gleichnis völlig harmlos. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz, das in den See geworfen wird oder in den See geworfen ist und mit dem man Fische aller Art fängt. Ein Schleppnetz wird ins Wasser geworfen, so meint dieses Wort, ist ein Wort, das nur hier an dieser Stelle verwendet wird in der Bibel. Also dieses Schleppnetz wird in den See geworfen, liegt dort drin und wird langsam durch den See hindurchgezogen. Wenn das Netz voll ist, ziehen die Fische es ans Ufer, setzen sich hin und legen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. Bis hierhin ist eigentlich alles klar, oder? Ein einfaches Bild, ein ganz normaler Vorgang bei Fischern. Schwieriger wird es, wenn wir die Frage beantworten müssen, mit wem oder mit was Jesus zum Beispiel dieses Netz meint. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Was hat er für eine Idee gehabt? Was für eine Analogie macht er? Oder was meint er mit dem See? Welche Bedeutung hat denn der See? Stellt das auch etwas dar? Soll das uns auch etwas zeigen? Oder der Fischzug? Ist das etwas, was... Mit was vergleicht er den Fischzug? Wir sehen, es ist gar nicht so immer dann so einfach, obwohl die Geschichte einfach ist. Oder wer sind die Fische? Das ist noch relativ einfach, meint man. Aber ich finde, so klar ist das auch nicht immer, wenn man die verschiedenen Auslegungen anschaut, Kommentare, dann ist das offenbar nicht mehr so einfach. Und dann müssen wir natürlich auch noch wissen, oder wäre interessant, wer dann die Fischer sind. Was meint Jesus mit den Fischern? Also wir haben eine einfache Geschichte und wie das so ist, eigentlich die Schwierigkeit oder die Herausforderung ist, dass wir die verschiedenen, jetzt habe ich mir eigentlich Mühe gegeben, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob man es trotzdem nicht lesen kann. Ich hätte trotzdem vorne hinstehen sollen. Ich habe das noch nicht so im Griff. Ich bin ein bisschen nervös, wenn ich da noch was schreiben muss. Aber Übung macht den Meister. Ist nun jeder Fisch, der sich in diesem Netz verfängt, ein Mensch, der zur Kirche hinzukommt? Das machen wir sofort, die ein bisschen sich auskennen, denken sofort, das muss irgendwas mit der Kirche, mit der Gemeinde zu tun haben. Sind das die Menschen, die sich bekehren? Oder anders gesagt, ist das Netz mit den Fischen ein Bild für die Kirche, das am Ende der Zeit eingezogen wird, wie Jesus ja sagt? In diesem Fall müssen wir erklären können, warum es in diesem Netz ungenießbare Fische hat, die man wegwerfen muss. Oder wollte uns Jesus vielleicht damit sagen, dass Kirche aus Menschen besteht, die Jesus nachfolgen und solchen, die gar nicht gläubig sind? Ist das die Vorstellung von Kirche, die uns das Neue Testament vermittelt? Paulus würde sich gegen eine solche Vorstellung wehren. Selbstverständlich wusste er ganz genau, dass es in den Gemeinden Menschen gab, die Jesus nicht nachfolgten. Er sagte über sie, über diese Leute einmal, sie seien Feinde des Kreuzes und ihr Gott sei ihr Bauch. Sie gehen aus in deinen Gemeinden, aber eigentlich sind sie Feinde Christi. Und für Paulus war klar, selbst wenn solche Leute in der Gemeinde ein- und ausgehen, so gehören sie nicht zum Leib Christi, weil der Leib Christi eben keine Institution ist. Paulus wollte immer, dass man für die Reinheit der Gemeinde kämpft, und so schreibt er den Korinthern sehr direkt: Über die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Also schließt den aus, der nicht als Christ lebt, der nur so tut. Das andere überlassen wir Gott. Also Paulus hatte diese Vorstellung, das dran sein, dass die Gemeinde wirklich Leib Christi ist. Und mir scheint klar, dass Jesus mit diesem Netz nicht die Gemeinde vor Augen hatte. Das Netz ist vielmehr ein Bild für die Verkündigung. Jetzt mache ich es mal anders, jetzt stehe ich mal vorne hin, vielleicht wird es dann schöner. Für die Verkündigung. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich das, was auch alle Erzählungen, alle Gleichnisse über das Himmelreich miteinander verbindet. Also das Netz ist die Verkündigung, und der See, was ist der See?
Völker.
Völker, ja, sehr gut. Völker ist oft ein Bild in der Bibel für Völker oder einfach Welt. Aber Völker hätte ich hier auch schreiben können. Super, André. Der See ist ein Bild für die Welt oder für die Völker, so wie beim Gleichnis vom Weizen und Unkraut, bei dem der Acker für die Welt stand. Jesus sagt in diesem Gleichnis, wer das Evangelium hört, der wird von diesem Netz gefangen. Er kann nicht mehr so tun, als ob er unwissend sei, ob jemand nun sein Leben Jesus anvertrauen wird oder nicht, das wird sich zeigen. Aber jeder, der das Evangelium gehört hat, ist nun verantwortlich für das, was er gehört hat. Und Paulus sagt das einmal bei der Rede in Athen, auf dem Areopag, so: Gott hat in der Vergangenheit gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und nun wissen wir natürlich auch von wem, dass Paulus spricht, von Jesus. Er ist dieser Mann. Jesus wird in der ganzen Welt bekannt gemacht. Jeder, der von Jesus gehört hat, der ist ins Netz gegangen und hat eine Verantwortung für das, was er gehört hat. Hat eine Verantwortung, wie er sich dem gegenüber verhält. In Athen gab es verschiedene Reaktionen auf die Rede von Paulus. Ein Teil der Zuhörer brach in Gelächter aus und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Egal, wie sie reagieren, alle, die diese Rede von Paulus hörten, sind ins Netz gegangen. Um es an einem dramatischen Beispiel deutlich zu machen: Wenn du Zeuge eines Mordes wirst, dann bist du automatisch zum Mitwisser geworden, ob dir das gefällt oder nicht. Du bist Mitwisser. Und damit, dass du Mitwisser bist, hast du automatisch eine Verantwortung, die du gar nicht gesucht hast und gar nie wolltest. Aber weil du Zeuge warst, hast du diese Verantwortung und du müsstest diesen Mord melden. Unterlässt du das, dann machst du dich mitschuldig. Die Fische aller Art, das sind nun eben die Menschen aus allen Völkern. Alle, die das Evangelium hören, werden von diesem Netz erfasst. Allen Völkern wird das Evangelium verkündet werden. Und Paulus wusste sich dieser Aufgabe verpflichtet. Er schrieb, ich weiß mich allen verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kulturen als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Jeder Mensch, egal welcher Nation und welchem sozialen Stand er angehört oder wie gebildet er sein mag, alle müssen das Evangelium hören. Und so füllt sich das Netz mit allerlei Fischen. Fische, die dem Evangelium gleichgültig gegenüberstehen, Fische, die das Evangelium bekämpfen, Fische, die das Evangelium verfälschen und Fische, die das Evangelium annehmen und so weiter. Das Netz auswerfen heißt nichts anderes, als dass die Botschaft des Evangeliums in der ganzen Welt verkündigt wird. Das Netz, von dem Jesus spricht, liegt immer noch im Wasser. Es wurde noch nicht eingezogen. Wenn das Netz voll ist, ziehen es die Fische rein und sortieren die Fische. Kranke, tote, ungenießbare Fische werden weggeworfen. Die guten werden in einen Behälter gelegt, damit man sie weiterverwenden kann. Dieser Vorgang des Sortierens deutet Jesus unmissverständlich. Der Zeitpunkt, an dem das Netz eingezogen wird, ist das Weltende. Ich weiß, viele lachen darüber. Sie denken, die Welt hat nie ein Ende. Aber es wird ein Ende geben. Jedenfalls lehrt das die Bibel. Ob wir es glauben oder nicht, ist eine andere Sache. Und die jetzt nun ersetzt werden durch die Fischer im Bild, die es Jesus aufbricht, das sind nun die Engel, die diese Fische sortieren. Also es sind keine Menschen, die das machen müssen, sondern es sind Engel, die das sortieren. So wird es auch am Ende der Welt sein, am Weltende, sagt Jesus. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern, sie werden sie von den Gerechten trennen. Die Fische sind nun auch zu Menschen geworden und bekommen andere Eigenschaften zugesprochen. Es sind nicht mehr gute und ungenießbare Fische, sondern böse und gerechte Menschen. Bemerkenswert ist doch, dass hier nicht die Bösen von den Guten getrennt werden. Das müsste man ja beorten, böse und gut. Aber es werden nicht die Bösen von den Guten getrennt, sondern die Bösen werden von den Gerechten getrennt. Zum Glück ist das so. Denn kein Mensch schafft es, gut zu sein. Und mag er sich noch so anstrengen, es gibt keine guten Menschen. Vielleicht bist du eine Ausnahme, aber im Grunde genommen gibt's das nicht. Weil irgendwo hat jeder von uns ein Problem, einen Ecken ab oder sonst was. Paulus sagt es einmal so, es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Egal wie jemand lebt und was er glaubt, kein Mensch ist gut. Und deshalb werden auch nicht die Bösen von den Guten getrennt, sondern die Bösen von den Gerechten. Ein Mensch kann zwar nicht gut sein, aber er kann gerecht werden. Das ist ein großer Unterschied. Und gerecht wird ein Mensch, wenn er sich durch den Tod von Jesus die Schuld vergeben lässt. Und deshalb schreibt Paulus weiter, dass wir für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Keiner von uns kann sagen, ja, ich war halt immer schon gut und Gott, ja super, der kann ja dankbar sein, dass ich jetzt auch noch Christ geworden bin, weil sonst hätte er gar keine coole Leute in seinem Team und so. Nein, es ist Gottes Gnade, reine Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Der Mensch ist gerecht aus der Gnade Gottes, weil Gott ihm das ermöglicht hat, durch das Jesus für unsere Schuld starb. Die Gerechten sind also die Menschen, die das Evangelium und somit die Vergebung angenommen haben. Es sind die Menschen, die ihre Schuld erkannt und bekannt haben. So wie Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und wer von allem Unrecht gereinigt ist, wem die Schuld vergeben wurde, der ist in den Augen Gottes gerecht. So einfach ist das. Es ist wirklich so einfach. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er erwartet von uns nicht, dass wir, weiß ich, die Heiligkeit und Gerechtigkeit erarbeiten. Er schenkt sie uns. Das ist ja, deshalb sprechen wir ja vom Evangelium, von der guten, von der erfreulichen Nachricht für die Menschen. Weil sie ihr Problem lösen können, wenn sie sich Jesus anvertrauen, das heißt, weil Gott eigentlich ihr Problem gelöst hat. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und am Ende der Welt zählt nämlich nur noch das, was in den Augen Gottes richtig ist. Nicht das, was ich heute für richtig halte. Nicht das, was ich für gerecht halte. Sondern am Schluss zählt nur noch, was vor den Augen Gottes richtig ist. Paulus sagt es einmal so: Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Oder Luther übersetzt, dass wir die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Das ist entscheidend. Nicht, was Hinz und Kunz sagt. Schlussendlich ist entscheidend, was gilt. Wenn ich irgendwo mit einer Karte bezahlen will, dann ist entscheidend, ob dieser Bankomat meine Karte akzeptiert, ob sie gilt. Wenn er sie nicht akzeptiert, wenn ich mein Halbtagsabo reinschiebe, dann schiebt er die mir wieder raus. Sie gilt nicht. Das Entscheidende ist die Frage, was gilt denn eigentlich vor Gott? Was ist bei ihm richtig? Jesus macht uns gerecht und das gilt bei Gott. Und wenn das nicht so wäre, dann gäbe es in diesem Netz nur faule und ungenießbare Fische. Damit allen die Ernsthaftigkeit der Botschaft über das Königreich der Himmel klar wird, sagt Jesus zum Schluss es in aller Deutlichkeit: Die Engel werden die Bösen in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Ein Bild, das uns erschaudern lässt und wir würden das am liebsten ignorieren. Aber Jesus zeigt uns damit die Dringlichkeit des Evangeliums. Wäre Jesus nämlich nicht für unsere Sünde gestorben, so könnte kein einziger Mensch diesem Feuerofen entkommen. Dieses Bild vom Feuer wird im letzten Buch der Bibel nochmals erwähnt. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Natürlich würde ich das am liebsten nicht erwähnen. Denn das ist einfach unheimlich und ungemütlich. Und an seinem Sonntagmorgen sehr unangenehm. Aber es ist die Wirklichkeit und wir sollten unsere Augen vor der Wirklichkeit nicht verschließen. Und weil das so ist, ist sich die Kirche der Ernsthaftigkeit ihrer Aufgabe bewusst. Es geht tatsächlich darum, dass Menschen gerettet werden. Das ist auch der einzige Grund, weshalb Jesus die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen hatte. Er wusste, wie hoffnungslos verloren wir sind. Er wusste, wie schrecklich unsere Zukunft sein wird, wenn er nichts unternehmen würde. Und wir können wirklich dankbar sein, dass der Schöpfer ein Gott der Liebe und des Mitgefühls ist. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, wirklich jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus hat für uns ein unvorstellbar großes Opfer erbracht, damit wir am Ende nicht weggeworfen werden. Petrus schreibt, Jesus hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und da möchte ich jetzt noch etwas anfügen, was ihr im Manuskript nicht habt. Es ist nämlich interessant, dass in den meisten, praktisch in allen Religionen, auch in der Esoterik, ist der Hauptpunkt, der dort angegangen wird, die Überwindung der Unreinheit des Menschen. Man spricht dann halt nicht von Sünde oder so, weil das ist ein komisches Wort, findet man heute nicht mehr aktuell. Aber man spricht von Unreinheit und man will reiner werden. Man will reiner werden, zum Beispiel so rein, dass man in das Nirvana eingehen kann. Übrigens auch die Reinkarnationslehre geht um Reinheit. Es geht darum, dass ich immer wieder auf die Welt komme, um noch reiner zu werden. Das beweist doch nichts anderes, als der Mensch zutiefst in sich das Wissen trägt, dass er ein Problem hat. Das Problem der Reinheit, dass er einem heiligen Gott nicht begegnen kann, dass er reiner werden muss. Und genau diese Frage, dieses Problem beantwortet Gott durch Jesus Christus, dass er uns durch den Glauben an Jesus diese Reinheit schenkt, die wir brauchen. Und alle anderen krampfen wie die Wahnsinnigen, dass sie sie erreichen. Manchmal bewundere ich die Leute, was sie alles tun. Viel mehr als ich. Weil sie rein werden wollen. Weil sie merken, irgendwas muss noch in Ordnung gebracht werden. Das Gleichnis vom Netz, das in den See geworfen wird, ist ein sehr ernstes Gleichnis. Wenn ich jetzt halt die ganze Gleichnisreihe ausgelegt habe, kann ich ja das Letzte auch nicht einfach weglassen. Es zeigt uns die ganze Tragweite des Evangeliums auf. Es weist uns auf die Dringlichkeit der Verkündigung hin. Und mit Verkündigung meine ich jetzt nicht nur Predigten, die gehalten werden. Verkündigung meint jede Art von Weitergabe des Evangeliums in Gesprächen, Büchern, Traktate, Filmen, Zeugnissen, Radio, Fernsehen, Internet und wie auch immer das Evangelium verbreitet werden kann. Für diese Aufgabe war Paulus bereit, sich auf alle Seiten wirklich zu verbiegen. Seine eigenen Gewohnheiten, Freiheiten und sein Wohlbefinden waren ihm gar nicht so wichtig. Es ist erstaunlich und bewundernswert, wie weit Paulus bei seiner Verkündigung gegangen war. Den Christen in Korinth schreibt er das so: Ich bin frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet, und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Müssen wir das so ein bisschen in diesem Zusammenhang sehen, was ihr jetzt hört, was Paulus schreibt, wie wir manchmal als Gemeinden darüber diskutieren, über Musikstil, als wie es da um Himmel und Hölle ginge, über äußere Formen, die wir, das darf man nicht. Und Paulus hat einen ganz anderen Fokus. Er hat den Fokus Menschen, die das Evangelium hören sollen. Für das verbiegt er sich. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Ich besuche, also der Paulus würde auch einmal einen Gottesdienst besuchen, deren Musik ihm überhaupt nicht gefällt. Er würde sogar die Lautstärke so hochschrauben, auch wenn ihm die Ohren schmerzen würden, auch wenn ihm das nicht gefällt, weil er einige retten will. Und für die halt laute Musik wichtig ist, für mich auch nicht. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte in dem Segen, an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Paulus verbiegt sich auf alle Seiten, um wenigstens einige Menschen zu retten. Und Paulus hat die Ernsthaftigkeit des Auftrages voll und ganz verstanden. Und wir? Haben wir das verstanden? Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, das ist wirklich ein bisschen, ja, eine ernste Geschichte, die du da erzählt hast. Aber du hast sie erzählt, weil es auch wirklich ernst ist. Nicht einfach, um Angst zu machen, sondern um zu retten. Um uns deutlich zu machen, um was es eigentlich geht im Leben. Um zu zeigen, wie wichtig das ist, dass wir erlöst werden, dass wir unsere Schuld loswerden oder unsere Unreinheit beseitigt wird, wie man das auch immer bezeichnen will. Einfach so, dass wir mit dir, mit deinem Vater versöhnt leben können. Das ist ein großes Geschenk, das du uns gemacht hast. Und ich danke dir, dass es nicht darum geht, dass wir einfach gute Menschen sind. Das würden wir gar nicht schaffen. Aber dass du uns gerecht gemacht hast. Das ist ein großes Privileg. Und jetzt wollen wir dich doch noch mit einigen Liedern anbeten und dir die Ehre geben. Und dir danken für das, was du für uns getan hast. Amen.